Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, jeder von uns kennt es, den Wunsch danach, Anerkennung zu bekommen. Das Schulterklopfen, das gut gemacht, dieser anerkennende Blick. Wir wollen jemandem gefallen. Uns ist es wichtig, was andere von uns denken. Nach welchen Kriterien werden wir beurteilt? Nach unserem Aussehen, nach unserem Erfolg, nach unserer politisch korrekten Position? Wir sind darauf angelegt, dass wir von jemandem gefallen werden. In den letzten Jahren haben wir beobachtet, wie der Wunsch danach, von Politikern Anerkennung zu bekommen, das gesamte Handeln einiger Personen bestimmt haben. Im vorauseilenden Gehorsam wurden die strikten Maßnahmen noch überboten. Ohne Rücksicht auf die fatalen Nebenwirkungen der Maßnahmen wurden und werden diese rigide eingehalten. Der Wunsch nach Anerkennung ist sehr ausgeprägt. Die entscheidende Frage aber ist doch die, wessen Anerkennung wollen wir? Je bedeutender die Person ist, die uns beurteilt, desto wichtiger ist uns ihr Urteil. Wenn der Chefarzt vorbeikommt, dann ist es völlig egal, was mein Kollege von mir hält. Dann kommt es nur auf die Meinung meines Chefs an. Wer zum Reich Gottes gehört, dem ist es ein Anliegen, nicht Menschen, sondern Gott zu gefallen. Vor ihm werden wir uns einmal verantworten müssen. Der heutige Predigttext antwortet darauf, was vor Gott wirklich zählt, was ihm wirklich gefällt und was seine Anerkennung findet. Wir besuchen hierfür die Gemeinde in der kleinen Stadt Kolosse. Bei den Kolossern ist etwas Bahnbrechendes geschehen. Die Kolosser haben von Jesus Christus mitbekommen. Epaphras, ein Mitarbeiter von Paulus, ist dort vorbeigekommen und hat von Jesus Christus berichtet. Und die Kolosser haben auf die Botschaft von Jesus Christus reagiert. Viele von ihnen sind Christen geworden, haben sich umkrempeln lassen, haben ein neues Leben bekommen, haben Vergebung bekommen. Und nun fragen diese Menschen dort nicht mehr danach, was ihre Politiker von ihnen wollen, sondern sie fragen in erster Linie danach, was Gott möchte, was vor Gott Bestand hat. Ihr Anliegen, ihre Ausrichtung hat sich komplett geändert. Sie wollen nun ihren Herrn und Erlöser gefallen. Denn am Ende kommt es darauf an, wie er sie bewertet. Paulus eröffnet den Brief mit einem tiefen Dank. Mit einem Dank dafür, dass die Menschen in Kolosse auf die Botschaft von Jesus Christus gehört haben. Und er beginnt seinen Brief mit einem überfließenden Dankgebet. Er schreibt ab Vers 3 in Kolosse 1, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben, von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Und nachdem er dieses Dankgebet noch weiter ausführt, kommt er schließlich ab Vers 9 zum Bittgebet. Er betet nun für die Kolosser. Und die Frage ist, worum betet er? Er kennt die Leute dort gar nicht. Er hat von ihnen mitgeteilt bekommen von seinem Mitarbeiter Epaphras. Aber persönlich kennt er die Gemeinde in Kolosser nicht. Was ist das zentrale Gebetsanliegen, wenn er für die Gemeinde in Kolosser betet? Wir haben es gerade gehört in der Textlesung ab Vers 9. Er betet. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Er bietet also darum, dass die Kolosser erkennen, was Gott möchte. Das ist zentral, zu verstehen, was Gottes Wille ist. Und ab Vers 10 geht er nun genauer darauf ein, wie ein Lebensstil aussieht, das nach Gottes Plan gestaltet wird. Was passiert konkret, wenn Sie beginnen, nach dem Willen Gottes zu fragen? Was passiert, wenn Sie es zu Ihrer Priorität machen, Gottes Anerkennung zu suchen? Was passiert, wenn Ihr Lebensstil sich von ihm prägen lässt? Wie kannst du Gott gefallen? Und damit sind wir beim Titel der Predigt heute Morgen, wie du Gott gefällst. Wie du Gott gefällst. Und das Gefallen meint hier nicht ein oberflächliches Gefallen, so nach dem Motto, Gott findet uns sympathisch. Nein, Gott wohlgefällig zu leben bedeutet, dass er Freude an unserem Leben hat. Dass er echte Freude über unser Leben, über unsere Entscheidung und über unser Denken hat. Und Paulus nennt nun drei Kennzeichen, drei Qualitätsmerkmale, an denen Gott gefallen hat. Und er verwendet, um diese drei Kennzeichen deutlich zu machen, im Griechischen einen Leuchtmarker, den man im deutschen Text leider nicht mehr so richtig wiederfindet. Er verwendet eine sehr auffällige Partizipialkonstruktion. Und damit sie etwas besser sichtbar wird im Text, ist der Text heute mit abgedruckt auf dem Gottesdienstzettel. Und jede Partizipialkonstruktion ist fett hinterlegt. Und für diejenigen, die im Livestream zuhören, können sich den Gottesdienstzettel ebenfalls über unsere Homepage beg-hannover.de runterladen. Und zwar sind die Konstruktionen, die er verwendet, fruchtbar, wachsend, gestärkt und danksagen. Im Deutschen wird man nun wirklich nicht auf die Idee kommen, dass das sehr stark zusammengehört. Aber im Griechischen macht Paulus das sehr, sehr deutlich. Er verwendet hier eine Konstruktion und sagt, das sind die Schlagwörter, die zeigen, wie wir Gott wohlgefällig leben können. Fruchtbar, wachsend, gestärkt und danksagen. Und diese Partizipien sind dann auch noch in einer Zeitform verfasst, die deutlich machen, dass es sich um ein anhaltendes Geschehen handelt. Also nicht nur kurzfristig einmal Danke sagen, dann hat sich's getan, sondern es geht um ein anhaltendes, um ein langfristiges Handeln. Was ist die erste Antwort auf die Frage, wie du Gott gefällst? Du gefällst Gott, indem du dynamisch bist. Also sind wir beim ersten Punkt oder bei dem ersten eingerückten Punkt hier im Predigttext dynamisch. Wir lesen in Vers 10 in der zweiten Hälfte, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Im Griechischen sind die Ausdrücke fruchtbar und wachsend, also diese zwei fettgedruckten Partizipien, ganz eng zusammengerückt. Hier in der deutschen Übersetzung funktioniert es nicht anders, sie sind relativ weit auseinander, aber im Griechischen gehören die unverwechselbar zusammen. Paulus möchte einen Prozess deutlich machen. Er möchte darüber reden, dass jemand fruchtbar und wachsend ist. Das heißt, dass das neue Leben mit Gott pulsierend ist, dass es vitales Leben ist. Der Puls, den wir fühlen, ist immer der indirekte Beweis dafür, dass das Herz pumpt, dass Leben da ist. Frucht bringen bedeutet, dass das, was innerlich da ist, nach außen hin sichtbar wird. Gott ehren äußert sich in der praktischen Lebensführung. Ob ein Baum gut oder schlecht wächst, sieht man erst, wenn die Knospen kommen und der Baum schließlich Früchte trägt. Jesus macht deutlich, dass die Früchte das Unterscheidungskriterium zwischen einem Christen und einem Nichtchristen darstellen. In der Bergpredigt sagt er in Matthäus 7, Vers 16, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Das Bild des Baumes erklärt dabei bereits schon sehr viele Details. Ein Baum würde von sich nie behaupten, dass er von sich selbst aus gute Früchte hervorbringen kann. Er ist vielmehr darauf angewiesen, gute Nahrung und Flüssigkeit über den Erdboden aufzunehmen. Daher ist die Qualität der Wurzeln entscheidend. Winzer sind stolz, wenn sie alte Rebstöcke in ihren Weinberg haben, weil ihr Wurzelwerk so tief ist, dass sie an besonders wertvolle Nährstoffe aus der Tiefe gelangen und dadurch exzellente Trauben und schließlich exzellenten Wein hervorbringen. Genauso ist es mit uns. Wir können die Früchte hervorbringen, weil wir an der Quelle angeschlossen sind. Jesus sagt, wie wir in der Textlesung gehört haben, in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Paulus quantifiziert in diesem Text nicht die Anzahl der Früchte. Er sagt nicht, so und so viel Früchte muss ein Christ hervorbringen, dann ist er ein echter Christ. Aber er macht eines deutlich. Wer wirklich an Jesus Christus glaubt, wird unweigerlich Früchte hervorbringen. Das Wesen des Evangeliums ist es, im Glaubenden Frucht hervorzubringen. Deshalb dankt Paulus schon zu Beginn des Gebets in Vers 4 für die Kolosser und geht dort schon darauf ein, dass die Kolosser bereits Frucht hervorgebracht haben. In Kolosser 4, da sagt er, wir danken dem Gott und Vater um der Hoffnung willen, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Und dann in Vers 6, dieses Wort der Wahrheit, das ist zu euch gekommen, wie es auch in der ganzen Welt ist. Und es bringt Frucht, so wie auch in euch, von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. Das heißt, die Kolosser sind Christen geworden und ab diesem Zeitpunkt haben sie Frucht gebracht. Hier in unserem Text benennt er gute Werke als eine maßgebliche Frucht, die jeder Christ hervorbringt. Gute Werke, oder um genau zu sein, schreibt Paulus, jedes gute Werk. Alle guten Werke eines Christen sollten Ausdruck dieses neuen Lebensweges sein. Ein Lebensweg mit dem erklärten Ziel, Gott zu gefallen. Gute Werke sind also die Folge der Beziehung zu Jesus Christus. Sie sind nicht nur eine Nebensache, sondern sie sind zentral. Sie sind der Weg, durch den wir Gott verherrlichen. Wie viel Zeit verwenden Sie darauf, darüber nachzudenken und auch danach zu streben, gute Werke zu tun? Gute Werke ohne Gegenleistung zu erwarten. Es gibt unzählig viele gute Werke. Gott stellt Sie zigfach in Situationen, in denen Sie tätig werden dürfen. Die Hilfe beim Nachbarn. Das offene Ohr für die Not eines Einsamen, wo man doch selbst gerade einfach nur seine Ruhe haben möchte. Die Unterstützung des Nächsten mit unserem Geld, mit unserer Zeit, mit unserer Fachkenntnis. Die Unterstützung im Putz- und Fahrdienst. Und all das auch noch ungefragt und gerne, ohne schon darauf zu schielen, was der andere nun als Gegenleistung für mich zu tun hat. Echtes christliches Leben wird sich immer im praktischen Alltag, im diakonischen Dienst aneinander bahnbrechen. Daher ist der Dienst am Nächsten immer eine wichtige Aufgabe des wahren Christentums gewesen. Die Sorge um den Kranken, um den Schwachen, um Waisen und Witwen, um die Ausgestoßenen in einer Gesellschaft. Diakonisches Handeln war und ist eine wichtige Frucht, eine Folge dessen, dass wir Gott gefallen. Es waren die Christen, die ausgestoßene Babys in der Antike aufgenommen und großgezogen haben. Es waren Christen, die alte Menschen nicht einfach allein gelassen, sondern umsorgt haben. Es waren Christen, die Menschen mit ansteckenden Erkrankungen nicht in erster Linie als Gefahr für ihr eigenes Leben angesehen haben, sondern trotz dieser Gefahr der Ansteckung sich mit Liebe um sie gekümmert haben. Die Art der guten Werke, die an den Tag gelegt werden, und die Menge der Frucht wird von einem Christen zum anderen sehr unterschiedlich aussehen. Jeder Gläubige hat unterschiedliche Gaben, hat unterschiedliche Talente, hat auch unterschiedliche Kräfte und unterschiedliche Lebensumstände. Doch das Wort Gottes kennt keinen Christen, der Christus Wohlgefallen bereitet, völlig ohne Frucht hervorzubringen. Auch im Jakobusbrief sehen wir, dass Glaube ohne Werke tot ist. Wenn wir über gute Werke sprechen, müssen wir dabei immer wieder auf die Reihenfolge hinweisen. Zuerst schafft Gott in uns neues Leben, dann kommt als Auswirkung dessen die Frucht hervor. Gott hat neues Leben geschaffen, er hat uns vollkommen gemacht und nun nimmt er uns hinein in den lebenslangen Prozess der Heiligung. Im Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 14 wird es so formuliert, denn mit einem Opfer, nämlich das von Jesus Christus, hat er auf immer da die vollkommen gemacht, Vergangenheit, die jetzt permanent geheiligt werden. Gute Werke können uns nicht retten. Gute Werke können uns nicht besser dastehen lassen vor Gott. Gute Werke können auch sehr schnell aus der falschen Motivation heraus entstehen und sind damit keine guten Werke mehr. Und hier kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Sehr häufig versagen wir darin, uns durch gute Werke hervorzutun. Denn gute Werke sind anstrengend, herausfordernd und erfordern die Hingabe von Zeit, Energie und Geld. Häufig entscheiden wir uns lieber für unsere Bequemlichkeit statt für gute Werke. Daher sagen Sie vielleicht, man sollte jetzt hier das mit den guten Werken auch nicht überbetonen. Stattdessen sollte man mehr über das persönliche Versagen und auch über die persönliche Bedürftigkeit sprechen. Dazu sagt der Ausleger Heiko Krimmer sehr treffend, wer immer nur sein Versagen betont, denkt gering von der Kraft Gottes und hindert den Heiligen Geist. Wenn wir also immer wieder nur über unsere Schwachheit und unsere Unfähigkeit reden und nachdenken, achten wir gering, was Christus durch den Heiligen Geist in uns bewirken kann. Denn Christus ist es, der uns in uns das Wollen und das Vollbringen bewirkt, Philipper 2, Vers 13. Christus hat die Macht, durch uns gute Werke hervorzubringen. Sagen wir stets nur, nein, das kann ich nicht, da bin ich zu schwach für, dann zweifeln wir letztlich an Gottes Allmacht. Wenn Sie merken, dass das ein großer Punkt in Ihrem Leben ist, wo Sie lieber auf Ihre Bequemlichkeit setzen, statt sich in guten Werken zu investieren, dann sind Sie in diesem Text genau richtig. Denn Paulus formuliert hier nicht einen Befehl, du musst gute Werke tun, sondern Paulus betet. Paulus betet für die Kolosser. Er sagt, wir hören nicht auf zu beten und zu bitten, damit ihr in jedem guten Werk fruchtbar seid. Beginnen Sie zu beten. Beginnen Sie für sich selbst zu beten und für Ihren Bruder und Ihre Schwester. Das neue Leben mit Jesus Christus ist aktiv und es kann nicht aufgehalten werden. Es ist dynamisch. Und dieses Wachstum hat noch eine zweite Seite. Neben den guten Werken auf der einen Seite spricht Paulus nun einen weiteren Bereich an. Er redet davon, dass wir in jedem guten Werk fruchtbar sind und, jetzt kommt noch ein weiterer Teil hinzu, und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Durch die Art und Weise, wie Paulus hier formuliert, macht er deutlich, Frucht bringen und in der Erkenntnis Gottes wachsend sind zwei Seiten einer Medaille. Das eine geht nicht ohne das andere. Wie kann das sein? Ist das eine nicht praktisch und das andere theoretisch? Der Praktiker, der auf die Straße geht und der Theoretiker, der am Schreibtisch Bücher wälzt? Was haben gute Werke mit der Erkenntnis Gottes zu tun? Paulus eröffnet sein Bittgebet in Vers 9, indem er sagt, deshalb hören wir auch seit dem Tag an, dass da wir es vernommen haben, nicht auf für euch zu beten und zu bitten, und zwar, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Diese Verse wurden bereits in der Predigt zu Kolosser 1, Vers 9 bis 10 ausführlich behandelt. Wichtig an dieser Stelle ist, die Erkenntnis des Willens Gottes ist gebunden an die Wahrheit der Schrift. In der Bibel offenbart uns Gott, was ihm gefällt, was gut und was falsch ist, was erstrebenswert ist und was zu verurteilen ist. Das Erkennen des Willens Gottes meint immer auch ein Ausleben, ein Anwenden der biblischen Wahrheiten. Wir können nicht einfach eine Theorie aufstellen von dem, was Gott möchte und dann alles ad acta legen. Gott zu erkennen führt immer auch in den praktischen Prozess, das zu tun, was wir verstanden haben, was Gott von uns möchte. Sie möchten Gott kennenlernen, dann handeln Sie nach Gottes Geboten. Wer so lebt, dass er Gottes Willen in die Tat umsetzt, wird auch zugleich immer mehr verstehen, wer Gott ist. Es ist ein Kreislauf, in dem man durch die Bekehrung einsteigt. Wachstum in der Erkenntnis bewirkt Wachstum in der Tat und Wachstum in der Tat bewirkt Wachstum in der Erkenntnis. Ich verstehe etwas von dem, was Gott von mir will. Ich setze es in die Tat um und dadurch zeige ich, dass ich darauf vertraue, dass Gott wirklich Priorität in meinem Leben hat. Und dadurch lerne ich Gott wiederum besser kennen. Gott zu gefallen bedeutet also, Frucht zu bringen und zu wachsen. Ein pulsierendes Christsein zu führen. Und jetzt schauen Sie vielleicht in Ihr Leben und sagen, bei mir ist an so vielen Stellen eher Stillstand statt Wachstum zu sehen, eher Rückschritt statt Dynamik. Ihre Früchte fallen zuweilen nur sehr klein aus. Da ist Versagen, da ist Mittelmäßigkeit, da ist Komfort und Gemütlichkeit. Was können Sie tun? Beten Sie. Beten Sie zusammen mit Paulus. Beten Sie, dass Sie in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend sind. Und dann tun Sie es Paulus gleich, indem Sie nicht nur für sich selbst beten, sondern auch für den Bruder und die Schwester. Und dann? Und dann sagen Sie nicht Amen. Hören Sie an dieser Stelle des Gebets von Paulus nicht auf, sondern beten Sie mit ihm weiter. Denn nun kommt ein weiterer Aspekt, den Paulus aufbringt, indem er in Vers 11 formuliert, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut. Wie sieht ein Leben aus, das Gott gefällt? Ein Leben, das neu gemacht ist durch die Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Dieses Leben hat eine Kraftquelle. Wir gefallen Gott, indem wir immer wieder zu dieser Kraftquelle zurückkommen und uns hier erfrischen und unseren Durst stillen. Neu gestärkt werden, um dynamisch nach außen zu wirken. Nachdem Paulus für das Wachstum und für gute Werke gebetet hat, wendet er sich nun einem weiteren Aspekt unseres neuen Lebens zu, nämlich Geduld und Ausharren. Die erste Antwort auf die Frage, wie du Gott gefällst, ist, indem du dynamisch bist. Dynamisch. Und die zweite Antwort auf die Frage, wie du Gott gefällst, ist dauerhaft. Indem du dauerhaft bist. In Vers 11 heißt es, dass wir mit aller Kraft gestärkt werden zu allem Ausharren und aller Langmut. Die Begriffe Langmut und Ausharren decken einen ganz großen Bereich im Griechischen ab. Das griechische Wort Ausharren im Griechischen lautet Hypomone. Es heißt so viel wie Standhaftigkeit, Standfestigkeit. Ganz wörtlich übersetzt heißt es darunter bleiben, unter der Last bleiben. Und das andere Wort hier, was hier wiedergegeben ist mit Langmut, heißt Geduld, Beharrlichkeit, Ausdauer, Durchhaltevermögen. Ausharren und Langmut, Geduld und Ausdauer. Damit meint Paulus also einen Lebensstil, der sich durch diese Standhaftigkeit und durch das Durchhaltevermögen auszeichnet. Um es etwas plastischer werden zu lassen, lohnt es sich, ein konkretes Beispiel sich vor Augen zu malen. Und wer ist besser dafür geeignet als unser Herr Jesus Christus? Jesus Christus zeigte vollkommene Geduld und vollkommenes Ausharren. In Herausforderungen duckte er sich nicht weg, sondern zeigte Durchhaltevermögen. Er war standfest und geradlinig. Zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit der religiösen Elite seiner Zeit gab er keinen Zentimeter nach. Denn hier bedeutet Durchhaltevermögen, dass man permanent gegenhält und eben sich nicht wegduckt. Zugleich zeigte er aber Langmut mit seinen Jüngern, die ihn häufig nicht wirklich verstanden haben und häufig nur allzu menschlich handelten. Als einer seiner engsten Jünger, Petrus, ihn verriet, hatte er Geduld mit ihm und vergab ihm. Jesus zeigte echte Hypomone, echtes Darunterbleiben, als er Gottes Willen entsprach und den bitteren Kelch trank, das heißt, für uns ans Kreuz ging, um deine und meine Schuld zu tragen. Geduld und standhaftes Ausharren sind wichtige Früchte des wiedergeborenen Christen. Aber wie sollen wir das schaffen? Wie sollen wir ein Leben leben, in dem wir uns durch Ausharren, durch Langmut, durch Durchhaltevermögen auszeichnen? Paulus antwortet, indem er auf Gott verweist. Wir können ausharren, weil Gott uns die nötige Kraft dazu geben möchte. Er schreibt, dass wir mit aller Kraft gestärkt werden. Im Griechischen verwendet er hier ein Wortspiel, das man besser so übersetzen könnte, mit Stärke gestärkt werden oder mit Kraft gekräftigt werden. Er verwendet genau den gleichen Wortstamm. Paulus lenkt unseren Blick von unserer Schwachheit weg hin auf Gott. Gott ist derjenige, der in uns neues Leben bewirkt hat. Und er ist derjenige, der uns jetzt auch mit allem Nötigen ausstatten wird. Gott schenkt uns das, was er von uns fordert. Wir müssen es nicht aus eigener Kraft krampfhaft versuchen. Und dabei gibt er nicht nur das Nötigste, so das Mindestmaß, dass wir es irgendwie ans Ziel schaffen. Nein, lesen Sie nochmal genau nach. Mit aller Kraft gestärkt. Alle Kraft, unbegrenzte Kraft. Umschrieben, er stärkt uns durch die größte Kraft, die wir uns vorstellen können. Er überschüttet uns mit seiner Kraft. Aber woher kommt denn diese unbegrenzte Kraft? Woher soll ich wissen, dass Gott wirklich mächtig ist, das in uns zu bewirken? Paulus antwortet, mit aller Kraft gestärkt, und jetzt kommt der nächste Versteil, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Die Quelle der Kraft ist der unendliche, herrliche und unfassbare Gott selbst. Man hört den Triumph, den Paulus hier in diesen Versen aufbringt. Paulus weiß, dass wir als Christen nicht auf uns selbst gestellt sind. Gott schenkt uns nicht neues Leben, um uns dann allein zu lassen. Gott gibt uns nicht den Startschuss, sondern er läuft den Marathon mit uns mit und versorgt uns zu jedem Zeitpunkt mit den nötigen Energiereserven und Nährstoffen. Wie kleinlich Ja, wie lächerlich wirken da häufig die Aufforderungen der Psychologen. Entdecke deine Ressourcen, finde dich selbst, entdecke die Kraft in dir, nutze deine Potenziale. In Zeiten, in denen es uns gut geht, ist das keine große Herausforderung. Aber wenn wir auf Hindernisse stoßen, wenn die Kraft eben nicht mehr da ist, woher soll ich dann die Kraft nehmen? Eben nicht in uns selbst, sondern Gott gibt uns die nötige Kraft. In der Konfrontation mit Herausforderungen, mit Nöten, mit Leid, mit Konflikten heißt es, standhaftes Ausharren und Geduld zu üben. Aber dafür brauchen wir diese übernatürliche Kraftquelle. Wir brauchen Gott selbst, gemäß seiner herrlichen Macht. Die Geschichte ist voll von Menschen, die schwach waren, aber die dank dieser Kraftquelle Ausdauer und Standfestigkeit bewiesen. Lassen Sie uns ein paar Beispiele für Geduld und Ausharren anschauen. Da ist Josef. Er verbrachte 2 Jahre lang schuldlos im Gefängnis und zeichnete sich durch einen gottesfürchtigen Lebensstil aus. Und dann wurde er zur rechten Hand des Pharao. David war jahrelang auf der Flucht vor Saul, bevor er selbst zum König wurde. Und in unserer jüngeren Geschichte tut sich William Wilberforce hervor. Er setzte sich als Christ und Politiker im 18. Jahrhundert gegen die Sklaverei ein. 1789 brachte er erstmals den Antrag zur Abschaffung des Sklavenhandels ein. Und er erlebte in den folgenden Jahren herbe Rückschläge, Verleumdungen, bösartige Unterstellungen. Seine Person wurde in der Öffentlichkeit zerrissen. Doch William Wilberforce gab nicht auf. 18 Jahre nach dem ersten großen Vorstoß hatte er einen kleinen Teilerfolg. Und erst kurz vor seinem Tod wurde die Sklaverei schließlich abgeschafft, wo er selbst gar nicht mehr als Politiker tätig war. Newton, ein Zeitgenosse von William Wilberforce, machte ihm immer wieder Mut. Und so schrieb John Newton einmal an William Wilberforce: Sie leben inmitten von Schwierigkeiten und Fallstricken und sie brauchen einen doppelten Schutz der Wachsamkeit und des Gebets. Doch da sie sowohl wissen, dass sie Hilfe brauchen, als auch wo sie sie finden, die Kraftquelle, kann ich zu ihnen sagen, wie Darius zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. In unserer Zeit wird die Tugend der Geduld nicht großgeschrieben. Bei Konflikten wird häufig der Weg des geringsten Widerstands gewählt. Es setzt sich zunehmend die Mentalität durch, dass wir es verdienen, dass wir ein Recht darauf haben, ein schmerz- und sorgenfreies Leben zu führen. Bequemlichkeit, Sicherheit und Entlastung sind uns sehr viel wert. Dabei ist es völlig biblisch und es ist auch gefordert, Unannehmlichkeiten, Belastungen und Gefahren auf uns zu nehmen. Aus Situationen unter stärkstem Druck geht häufig der größte Segen hervor. John Payton ging als Missionar, nachdem er sehr erfolgreich als Stadtmissionar gewesen war, auf ein neues Missionsfeld, die Neuen Hebriden, nördlich von Australien gelegene Südseeinseln. Die Insel Tana zeichnete sich dadurch aus, dass dort immer noch Kannibalismus vorherrschte. Als er einen Ältesten seiner Gemeinde über diese Pläne unterrichtete, rief dieser: die Kannibalen werden sie fressen. Doch Payton sagte darauf: Ich bekenne ihnen, dass wenn ich nur leben und dem Herrn Jesus Christus dienen und ihn ehren kann, es mir einerlei ist, ob ich von Kannibalen aufgegessen oder von Würmern verzehrt werde. Und an dem großen Tag meiner Auferstehung wird mein Leib so heil wie ihrer in der Gleichheit mit unserem Erlöser auferstehen. Im Jahr 1858 kam er mit seiner jungen Familie auf der Insel an und er verlor kurze Zeit später seine Ehefrau und sein wenig Monate altes Kind durch Malaria. Er schrieb: Erschüttert von dem schrecklichen Verlust beim Antritt auf diesem Arbeitsfeld, zu dem der Herr selbst mich so offensichtlich geführt hatte, schien mir mein Verstand eine Zeit lang zu schwinden. Der ewig gnädige Herr stütze mich. Und das Grab wurde mein heiliger und oft aufgesuchter Altar während der folgenden Monate und Jahre, während ich für die Errettung der heidnischen Insulaner mitten unter Schwierigkeiten, Gefahren und Todesandrohungen weiterarbeitete. Aber ohne Jesus und die Gemeinschaft mit ihm wäre ich sicher irre geworden und neben den einsamen Gräbern gestorben. Nach 4 Jahren auf der Insel musste er schließlich fliehen. 4 Jahre ohne äußerlichen, sichtbaren Erfolg, mit herben Verlusten. Ein einziger Inselbewohner hatte sich bekehrt. Seine Frau und sein Kind musste er zu Grabe tragen. Wie konnte er das machen? Wodurch hatte er die Kraft, das auszuleben und darunter eben nicht irre zu werden? Die Antwort: Er wurde gestärkt mit aller Stärke, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut. Schon bei weitaus kleineren Anfechtungen und Nöten verlieren wir oft den Mut. Was passiert, wenn sie wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus Ablehnung erfahren? Gott möchte ihnen Kraft zur Langmut und Ausharren geben. Was passiert, wenn ihre Familienangehörigen nicht Christen sind und sie ablehnen, wenn sie müde werden, für sie zu beten? Gott möchte ihnen Durchhaltevermögen geben. Was geschieht, wenn sie müde werden in der Nachfolge, Jesus aus den Augen verlieren? Gott möchte ihnen neue Kraft geben. Er sagt ihnen zu, dass er gemäß der Macht seiner Herrlichkeit geben möchte, also überfließend und reichlich. Gott weiß, dass wir von uns aus nicht die Kraft haben, um standhaft zu sein. Aber vielleicht führt er uns manchmal in die Tiefe, um uns genau das zu zeigen, dass wir von uns aus es eben nicht schaffen. Und es ist so leicht gesagt, ich bin absolut abhängig von Gott. Aber zu häufig leben wir eben nicht danach. Heimlich glauben wir, dass wir es doch alleine meistern können. Doch dann, wenn wir völlig kraftlos sind, ohne Ausdauer, ohne Durchhaltevermögen, dann möchte Gott uns zeigen, sieh ein, dass du es alleine nicht packst. Du brauchst einen starken Gott. Und dieser starke Gott ist da und reicht dir seine Hand. Er möchte dich überschütten mit seiner Kraft, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Er möchte dich kräftigen mit Kraft. Er möchte dich stärken mit Stärke. Paulus formuliert diese Verheißungen in einem Gebet. Er bittet Gott für die Gemeinde zu Kolosse, dass Gott den Christen dort diese übernatürliche Kraft geben möchte. Und genau das ist der Weg, wie auch wir Kraft empfangen, durch das Gebet. Beten Sie für sich selbst und beten Sie für den Bruder und die Schwester, dass sie gekräftigt werden mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Hausharren und aller Langmut. Wer sich durch Geduld auszeichnet, tut dies, weil er ganz von Gott abhängig ist, weil er weiß, woher die Kraft kommt, nämlich von Gott selbst. Und wer in dieser innigen Abhängigkeit von Gott lebt, der wird Gott danken, der wird ihn preisen. Und damit sind wir schon beim dritten und letzten Punkt der Predigt angelangt. Die dritte Antwort auf die Frage, wie du Gott gefällst, lautet dankbar. Wir haben gesehen, dass ein Leben, das Gott gefällt, sich erstens durch ein dynamisches Leben auszeichnet. Dynamisch. Dass es zweitens dauerhaft ist und nun drittens, dass dieses Leben sich durch Dankbarkeit auszeichnet. Dynamisch, dauerhaft und nun dankbar. In Vers 12 beginnt Paulus eine letzte Partizipialkonstruktion, indem er sagt, indem ihr dem Vater Danke sagt, der uns tüchtig macht. Paulus beginnt das Gebet im Kolosserbrief bereits mit einem Dank in Vers 3 und er endet mit einem Dank. Er hat gleich zu Beginn bereits für die befreiende Botschaft des Evangeliums gedankt. Doch die Botschaft von Jesus Christus beherrscht so sehr sein Denken, dass er immer wieder zum Werk des Kreuzes zurückkommt und Gott dafür dankt. Er schreibt über die Kolosser, dass sie Frucht bringen, dass sie Gott erkennen, dass sie ausharren, dass sie Dank sagen und wechselt dann, das ist sehr auffällig, vom Ihr zum Wir. Es heißt immer, damit ihr des Herrn würdig wandelt, damit ihr in jedem guten Werk und so weiter. Und nun wechselt er in Vers 12, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat. An dieser Stelle kann er gar nicht anders, als sich selbst mit hineinzunehmen. Paulus kann beim Niederschreiben des Gebets wörtlich gesprochen nicht mehr sitzen bleiben. Er springt auf und er möchte laut mitrufen, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Und dann in Vers 13 schreibt er weiter und wir hören wieder diese Euphorie in den Versen. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und nun ist er wieder beim wichtigsten Thema angekommen, beim Handeln Gottes. Denn Gott ist es, der uns tüchtig macht. Gott ist es, der uns mit Kraft und Ausdauer ausstattet. Dies alles tut Gott, weil er zuallererst uns errettet hat und uns in das Reich des Sohnes versetzt hat. Während wir als Kinder Gottes wachsen sollen in guten Werken, in der Erkenntnis Gottes, in der Geduld, wurzelt unser gesamtes Leben darin, dass Gott zuerst gehandelt hat, als wir noch Sünder waren. Deshalb endet das Gebet von Paulus mit diesem Schwerpunkt. Paulus macht deutlich, wie wichtig es ist, dass wir Gottes Handeln immer wieder zum Mittelpunkt des Denkens, zum Dreh- und Angelpunkt unseres Gebets machen. Wofür dankt Paulus? Was genau tut der Vater in Vers 12? Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Was genau bedeutet das? Vor unserer Bekehrung war Gott nicht unser Vater, sondern unser Richter. Durch den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus wird er nun unser Vater. Und damit bekommen wir Anteil am Erbe. Eigentlich bekommt das Erbe nur der Sohn oder die Tochter des Vaters. Wie in einer normalen Erbfolge stirbt der Vater, erben die Kinder und eben nicht der Nachbar oder irgendein Unbekannter. Doch in Gottes Erbfolge ist es anders. Der Vater entscheidet sich, uns zu seinen Erben zu machen. Vor der Bekehrung waren wir untüchtig, also disqualifiziert, Anteil am Erbe zu bekommen. In Epheser 2, Vers 11 schreibt Paulus: Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Ihr hattet keine Hoffnung. Doch durch Gottes Eingreifen ändert sich unsere Position grundlegend. Zuvor ohne Erbe, nun aber bekommen wir Gottes Erbe, bekommen eine neue Hoffnung. Worin besteht dieses Erbe? Das Erbe besteht darin, dass Gott uns ewiges Leben gibt, dass er uns zusagt, dass der Tod nicht das Ende, sondern nur der Übergang von diesem Leben in das jenseitige Leben mit Gott ist. Gott spricht uns Verheißungen zu, die wir erben werden. Die Zukunft sieht für diese Erde nicht gut aus, aber als Christen werden wir die Verheißung erben. Das heißt, dass Jesus wiederkommt, wir mit ihm herrschen und richten werden, wir belohnt werden für die Nachfolge auf dieser Erde. Aber das Erbe bezieht sich nicht nur auf die Zukunft, sondern schon jetzt bekommen wir Anteil am Erbe. Das wichtigste Erbe, was wir schon jetzt bekommen, ist der Heilige Geist, der in uns wohnt und der die direkte Verbindung zu Gott ist. Indem wir schon jetzt Gottes Wort bekommen, haben wir Wegweisung, Korrektur und eine Kraftquelle. Wir bekommen Anteil am Segen durch die örtliche Ortsgemeinde. Und wir bekommen schon jetzt Gottes Kraft, die uns mit all dem ausstattet, um auf dieser Erde zu bestehen. Er dankt dafür, dass wir teilhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Dabei müssen wir noch einmal betonen, das Erbe gilt den Heiligen, denjenigen also, die Errettung erfahren haben. Die vor Gott eingestanden haben, ich brauche dich als meinen Retter, ich brauche deine Vergebung für meine Schuld. Und dieses Erbe ist im Licht. Also es handelt sich nicht um einen Landbesitz, wie es im Alten Testament den Israeliten verheißen wurde, sondern es ist ein geistliches Erbe, das ewige Leben, eine Zukunft bei Gott. Doch wie kann Gott uns als seine Erben einsetzen, wo wir doch von Natur aus durch unsere Sünde von ihm getrennt sind? Wie macht der Vater uns tüchtig zum Erbe? Warum kann er uns Menschen sein Erbe geben, wo wir doch nichts von ihm wissen wollen? Ja, wo wir ihn ablehnen. Die Antwort finden wir in Vers 13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Das Dankgebet von Paulus kennt hier kein Halten mehr. Er setzt es fort, indem er darüber jubelt, dass Gott uns errettet hat, und zwar aus der Herrschaft der Finsternis. Die Herrschaft der Finsternis meint, dass wir Sklaven, unfreie Menschen waren, die keine Möglichkeit hatten, sich anders zu entscheiden, als gegen Gott zu handeln. Finsternis meint, dass wir komplett getrennt sind von Gott. Gott ist Licht. Getrennt von ihm gibt es nur Dunkelheit, Zerstörung und das abgrundtief Böse. Und Gott reißt uns nun in seinem Errettungshandeln heraus aus diesem Herrschaftsbereich der Finsternis und versetzt uns in das Reich des Lichts. Gottes Rettungsoperation umfasst immer zwei Schritte. Retten und transferieren. Herausretten und in Sicherheit bringen. Befreien und versetzen. Er errettet uns aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir werden befreit aus den Fesseln der Finsternis und treten dabei ein in das Königreich von Jesus Christus. Wir werden Bürger des Himmels und gehören nun unwiderruflich zu Jesus Christus. Wahrscheinlich muss Paulus, als er diese Verse schreibt, an seine eigene Bekehrung denken. Bei seiner eigenen Bekehrung begegnete Jesus Christus ihm persönlich. Und er sagte Folgendes zu ihnen in Apostelgeschichte 25, Vers 17. Jesus redet hier: Und ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil mit denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Jeder Mensch steht unter der Herrschaft der Finsternis. Es gibt keinen Ort dazwischen, keinen neutralen Ort. Von Geburt an gehören wir alle zu diesem Bereich der Finsternis. Das heißt nicht, dass es hier ausschließlich finster und böse zugeht. Gott gibt jedem Anteil an seiner Güte. Und Gott hat jeden nach seinem Ebenbild geschaffen. Auch als Menschen, die Gott nicht kennen, diese Menschen können auch Freude an den Dingen haben, die Gott geschaffen hat. Können auch gute Werke hervorbringen. Aber im Herrschaftsbereich der Finsternis gibt es nur die eine Möglichkeit, uns gegen Gott zu stellen, der einen Anspruch auf unser Leben hat, der einen Anspruch darauf hat, dass wir ihn ehren und eben nicht uns selbst zum Mittelpunkt machen. Unser Leben zielt in dem Bereich der Finsternis an Gott vorbei. Und wenn wir dies zu Lebzeiten nicht klären und zugeben, dass wir Gott brauchen, wird mit unserem leiblichen Tod diese innere Haltung Gott gegenüber für immer besiegelt. Und dann wird die Finsternis komplett, irreversibel, ohne dass es einen Rückweg gibt. Diesen Ort nennt die Bibel Hölle. Gibt es einen Ausweg? Ja, der Ausweg, den finden wir hier in diesen Versen, Vers 13 bis 14. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis, denn er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Durch Jesus Christus gibt es einen Ausweg aus unserer Schuld Gott gegenüber. Die Strafe, die wir selbst hätten tragen sollen, hat Jesus für uns übernommen. Er hat den Schuldschein an unserer Stelle beglichen. Er ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben, damit wir echte Vergebung bekommen können. Jesus für unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat, kann nun der Vater uns Vergebung schenken. Die Vergebung der Sünden, wie Paulus hier formuliert. Ein ziemlich hoher Preis, ja. Diese Vergebung ist kein billiges, ich drück mal ein Auge zu, sondern diese Vergebung wurde teuer bezahlt durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz. So schwer wiegt unsere Schuld vor Gott, dass Gottes Sohn dafür in den Tod gehen musste. Aber weil er es getan hat, ist die Vergebung auch wirklich wirksam. Gott kann nicht einfach Ungerechtigkeit und Sünde ungestraft lassen. Doch durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz ist echte Vergebung möglich. Und jetzt sehen wir das gesamte Bild. Gottes Mission erfolgt, indem er seinen Sohn sterben lässt. Dadurch ist er imstande, uns Vergebung anzubieten. Und jeder, der diese Vergebung annimmt, bekommt ewiges Leben oder mit anderen Worten Erlösung. Wir gehören nun nicht mehr dem Herrschaftsbereich der Finsternis an, wenn wir Jesus Christus annehmen, sondern Gott und gehören damit zum Reich seines Sohnes. Kannst du dich hineinnehmen in das Wir, was Paulus hier formuliert? Er wechselt ab Vers 12 vom Ihr zum Wir. Er sagt, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Kannst du dich hier hineinnehmen in dieses Wir, in dieses Uns? Weißt du, was es bedeutet, Vergebung zu bekommen? Hat es in deinem Leben einen Herrschaftswechsel gegeben? Kennst du dieses neue Leben? Wenn nicht, so kannst du jederzeit zu Gott kommen. Er wartet auf dich, auf dein Gebet. Bring ihm dein Versagen, deine Schuld, deine Finsternis. Er möchte vergeben. Es ist ihm eine Freude, Menschen zu erretten, aus dem Herrschaftsbereich der Finsternis herauszureißen. Und wenn du das erlebt hast, dann wirst du einstimmen in den Jubel und Gott danken. Du wirst es mit Freuden tun. Du wirst von ihm mit Kraft gekräftigt werden und dranbleiben und du wirst Früchte bringen. Denn ab diesem Moment gilt nur noch das, was Gott möchte und wie du deinem Herrn und Erlöser gefällst, wie du Gott gefällst. Dynamisch, dauerhaft, dankbar. John Payton durfte in höherem Alter erleben, dass Gott sein kraftvolles Ausharren segnete. Nachdem er erneut geheiratet hatte, reiste er auf die Nachbarinsel Fontana, um dort erneut eine Missionsarbeit aufzubauen. Der Durchbruch kam interessanterweise durch einen Brunnen. Auf dieser Insel, die Insel hieß Aniwa, gab es keine Quelle von Süßwasser. Daher beschloss Peyton, einen Brunnen zu graben. Die Insulaner waren sehr kritisch. Aber der Regen kommt nur von oben. Wie könnt ihr nur glauben, dass der Regen aus der Erde kommen kann? Tagelang grub Peyton ein Loch, mit der Hoffnung, auf Grundwasser zu stoßen. Die Insulaner sagten, ja, Missy, und wenn ihr Wasser findet, so werdet ihr durch das Loch ins Meer fallen. Schließlich, nach tagelangem Graben und im Vertrauen auf Gott, kam Wasser aus dem Boden hervorgequollen. Es war Süßwasser. Es lag das größte Erstaunen in den Zügen der Insulaner, als sie Gottes geheimnisvollen Regen sahen. Peyton durfte erleben, wie ab diesem Zeitpunkt das Evangelium kein Halten mehr kannte. Die Freude über die Befreiung aus der Finsternis, die Befreiung von der Angst vor den bösen Geistern war grenzenlos auf dieser Insel. Am Ende seines Lebens sagte Peyton, und unser Gott sei angebetet. Wir haben in unserem liebenden Herrn Jesus Christus Gnade zum Frieden und zur Freude in allen Umständen. Er war gekräftigt mit aller Kraft, weil er angebunden war an die Kraftquelle Gottes, der gemäß seiner Herrlichkeit ihn mit allem Nötigen ausgestattet hat. Paulus' Gebet will uns genau diesen Blick schenken und damit wollen wir abschließen und einstimmen in das Gebet von Paulus. Deshalb hören auch wir seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihn in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Amen.